am Ende einer Sprechstunde, wo es um Zucker geht, um Blutdruck, um Blutfette, noch schnell zu sagen, und wie sieht es mit der Erektionsfunktion aus, das ist nicht gut, weil der Patient würde ja eventuell sagen, da habe ich Probleme. Und dann muss man ihm was anbieten. Und das braucht Zeit. Und deswegen darf man es nicht so nebenbei machen, sondern es muss ein Konzept dafür geben.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Warum kommen sexuelle Funktionsstörungen wie die erektile Dysfunktion bei Diabetes häufig vor und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Wie spricht es sich leichter über ein Thema, das viele immer noch scheuen? Und wie steht es um die Versorgung in Deutschland und ließe sich da eventuell was dran verbessern? Darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Thomas Haag. Er ist Chefarzt der Diabetesklinik am Diabeteszentrum Mergentheim. Große Erfahrung hat er bei einem Thema, über das viele Menschen, egal ob Ärzte und Ärztinnen oder Menschen mit Diabetes, eben nicht gerne sprechen. Und das sind Sexualstörungen bei Diabetes. Zu informieren und das Schweigen zu brechen ist aber wichtig. Und dafür setzt sich Professor Haag nicht nur in der Klinik ein, sondern zum Beispiel auch als langjähriger Chefredakteur des Diabetes-Journals. Mein Name ist Nicole Finkenauer und mein Kollege Günther Nuber und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion der Metrix Deutschland, konkret an der Diabetes-Zeitung und am Diabetes-Anker. Hallo Günther.
Hallo Nicole. Nicole und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie und mit Thomas Haag sind wir seit langem freundschaftlich verbunden. Hallo Thomas, wie geht's dir und was hast du heute schon erlebt?
Ja, hallo zusammen. Ja, heute Morgen sind wir hier in Bad Mergentheim bei schönstem Wetter aufgestanden. Das liebe ich ja so, dass man morgens schon mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Dann bin ich durch die frische Luft schon mal wach und meistens auch gut gelaunt.
Ja, und davon profitieren wir jetzt natürlich. Lieber Thomas, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Wir sprechen ja heute über ein ernstes Thema, nämlich die sexuellen Funktionsstörungen bei Diabetes. Und Schwerpunkt soll dabei die erektile Dysfunktion sein, kurz auch ED genannt. Vielleicht kannst du uns kurz auf einen Stand bringen. Was haben denn Diabetes und ED miteinander zu tun?
Ja, ein schlecht eingestellter Diabetes. Blödes Wort. Also das heißt, wenn die Blutzuckerwerte über viele Jahre zu hoch sind, werden natürlich Teile der Organe beschädigt. Das kennt man von den Augen, das kennt man von den Nieren, kennt man vom Herz-Kreislauf-System. Aber es betrifft auch innere Organe, die wir nicht willentlich steuern können. Das ist das sogenannte autonome Nervensystem. Das steuert beispielsweise den Herzschlag oder die Atmung. Das steuert auch die Funktion des Magen-Darm-Trakts. Und es steuert eben auch die Geschlechtsorgane. Und wenn hier Störungen auftreten durch eine langjährige Nervenschädigung durch zu hohen Zucker, dann kommt es beim Mann zum Beispiel zur erektilen Dysfunktion. Aber auch bei Frauen kommt es zu sexuellen Funktionsstörungen wie Scheidentrockenheit, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, um nur mal ein paar der Symptome zu nennen.
Und wie häufig kommt das bei Männern vor, so eine erektile Dysfunktion? Und gibt es vielleicht auch Unterschied zwischen Männern mit Typ 1 und mit Typ 2 Diabetes?
Es gibt sicherlich Unterschiede, die dadurch zustande kommen, dass manche Menschen schon sehr lange Diabetes haben. Das ist eben beim Typ 1 dadurch gegeben, dass er meist im jugendlichen Alter auftritt. Beim Typ 2 Diabetes gibt es Unterschiede, weil das häufig vergesellschaftet ist mit Begleiterkrankungen wie hoher Blutdruck oder Übergewicht oder Fettstoffwechselstörungen. Das sind auch alles Faktoren, die sich negativ auf die Funktion des Geschlechtssystems auswirken. Und dadurch gibt es natürlich Unterschiede. Aber genaue Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, weil, und das war schon das Thema bei der Einführung von dir, Nicole, man spricht nicht gerne darüber und man lässt nicht gerne Statistiken an sich ran.
Thomas, Erektionsstörungen gelten ja auch als Vorboten einer schweren Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße. Das ist seit längerem bekannt. Kannst du uns kurz den Zusammenhang darstellen?
Ja, also es gibt sogenannte Indikatorerkrankungen. Man weiß, wenn dieser Folgeschaden auftritt, zum Beispiel an den Nieren, dann wissen wir, ist auch das Herz-Kreislauf-System gefährdet, weil der ganze Körper eben durch einen langjährig zu hohen Blutzucker geschädigt wird. Und genauso ist das bei der erektilen Dysfunktion. Wenn diese Störung auftritt und wirklich eine organische Ursache hat und nicht eine psychische Ursache, da kommen wir vielleicht noch später drauf zu sprechen, dann ist dieser Organschaden eben auch an anderen lebenswichtigen Organen wahrscheinlich. Und das ist eben das Herz-Kreislauf-System.
Und wie lange vorher zeigt das uns etwas an, dass am Herzen ein Problem sein kann oder voraussichtlich auch ist?
Das kann man so nicht sagen, dass man sagt, wenn die erste erektile Dysfunktion auftritt, folgt in 3 Jahren, 3 Monaten oder so der Herzinfarkt, sondern das ist einfach ein Potpourri, wo man sagt, jetzt gibt es nachweisbare Folgeschäden und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sorgfältig die anderen Organe untersuchen sollte, ob die intakt sind oder ob man da auch Störungen findet, die man besser behandelt, bevor es zum Beispiel zum Herzinfarkt oder zum Schlaganfall kommt.
Jetzt mal angesichts der Tatsache dessen, was du gerade gesagt hast und dass ja eventuell ein Herzinfarkt beispielsweise drohen kann, wann sollte denn ein Diabetes-Team dieses Thema ansprechen, bei Männern zum Beispiel, also quasi einen Mann fragen, einen Mann mit Diabetes fragen, ob er Erektionsprobleme hat?
Ja, wir gehen ja nicht so vor, dass wir jahrelang nichts machen, bis der Betroffene die ersten Erektionsprobleme hat und dann schauen wir uns den Rest an, sondern wir führen ja bei jedem Betroffenen Vorsorgeuntersuchungen durch. Das ist ja Teil der Therapie, dass man sich einmal im Jahr die Herzfunktion anschaut, die Nierenfunktion anschaut, dass man regelmäßig zum Augenarzt, aber auch zum Zahnarzt geht. Und dabei fällt dann auch auf, da stimmt was nicht. Und dann kann man natürlich sagen, jetzt schauen wir nochmal die ganzen anderen Sachen an. Das Ansprechen selbst, was du gesagt hast, wann rede ich denn mit meinem Patienten über erektile Dysfunktion, da muss man sich gut überlegen, welches Setting man in seiner Sprechstunde hat. Denn am Ende einer Sprechstunde, wo es um Zucker geht, um Blutdruck, um Blutfette, noch schnell zu sagen, und wie sieht's mit der Erektionsfunktion aus, das ist nicht gut, weil der Patient würde ja eventuell sagen, da habe ich Probleme. Und dann muss man ihm was anbieten. Und das braucht Zeit. Und deswegen darf man es nicht so nebenbei machen, sondern es muss ein Konzept dafür geben.
Stichwort anbieten, also da sind wir dann ja schon so bei der Therapie. Viele denken da ja als erstes an PDE5-Hämmer, also an Viagra, beziehungsweise dann auch die Medikamente, die dann danach noch auf den Markt kamen. Wie wirken denn diese PDE5-Hämmer und bei wem oder unter welchen Umständen wirken sie vielleicht auch nicht?
Es ist so, dass eine sexuelle Stimulation dazu führt, dass Blut in den Penis einströmt und parallel zu den Arterien, die das Blut hineinleiten, laufen Venen und durch das Anschwellen der Arterien wird sozusagen der Abfluss der Venen verhindert und dadurch kommt es zur Erektion. Und erst wenn die Gefäße wieder erschlaffen und dafür ist eben dieses Enzym PDE5 verantwortlich, geht die Erektion wieder weg. Und wenn ich dieses Enzym hemme, dann bleibt die Erektion länger erhalten. Das ist so die Funktionsweise dieser Medikamente.
Und gibt es denn weitere Medikamente, die bei erektiler Dysfunktion eingesetzt werden oder allgemein bei Erektionsstörungen?
Nein, es gibt keine weiteren Medikamente, aber es gibt eine Fülle unterschiedlicher PDE5-Hämmer, nämlich der Unterschied liegt in der Wirkdauer. Das ist das eine. Ich habe also Präparate, die nur über wenige Stunden, 4-5 Stunden wirken. Ich habe aber auch Präparate, die 24 Stunden oder noch länger wirken. Das ist zum Beispiel relevant, wenn jemand sagt, ich kann nicht vorher planen, wann ich Geschlechtsverkehr plane. Das ist eher etwas, wo ich sage, es wird am Wochenende stattfinden. Dann ist es natürlich günstiger, ein langwirksames Präparat zu verwenden. Und dann unterscheiden sich die Präparate auch in ihrer Wirkstärke. Die kommen nämlich in der Regel in verschiedenen Wirkstärken und können dann auch, sagen wir mal, bedarfsgerecht variiert werden. Zum Beispiel kann ich Medikamente in einer geringen Wirkstärke jeden Tag einnehmen. Das gilt beispielsweise für das Tadalafil. Oder ich kann eben einer höheren Wirkstärke erst bei Bedarf einnehmen. Und das muss man besprechen. Und vor allen Dingen gibt es auch die Möglichkeit, mit diesen Substanzen, ich sag's mal so, zu spielen um die bestmögliche Wirkung zu erzielen. Also das ist ganz wichtig in der Therapie, dass man nicht sagt, ich probiere jetzt eine Tablette und wenn es nicht läuft, das war's, sondern das muss man ein bisschen planen und variieren und dann hat man oft auch nach 2, 3 Versuchen erst den Erfolg, der dann immer besser wird.
Und man könnte dann also sozusagen auch mehrere Medikamente parallel verwenden, je nachdem, was man eben erreichen möchte. Oder bleibt man dann doch bei dem einen Präparat?
Nein, das darf man nicht. Man darf nicht verschiedene PDE5-Hämmer kombinieren, aber man kann zum Beispiel, mal ein Beispiel am Tadalafil, eine geringe Dosis für ein paar Tage einnehmen, zum Beispiel 5 Milligramm und dann am Tag des geplanten Geschlechtsverkehrs eine höhere Dosis. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn jemand jetzt sehr lange erfolglos war und das auch gar nicht mehr probiert hat, weil er einfach nur Misserfolge hat und jetzt doch wieder starten will. Dann macht das Sinn, zum Beispiel sowas auszuprobieren.
Angesichts der Tatsache, dass wir vielleicht immer noch über ein weitgehendes Tabuthema sprechen, ist das ja schon absolut erhellend, was du erzählst, vielleicht auch vor allem für manche Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja auch daneben mechanische Therapien, die bei der erektilen Dysfunktion zum Einsatz kommen. Das haben wir auch beispielsweise früher, und ich habe ja auch mit dem Diabetes-Journal mal beruflich zu tun gehabt, immer wieder sogar mal als Titelthema gehabt. Welche mechanischen Therapien gibt es denn da? Oder sagen wir mal so, haben die überhaupt eine Relevanz, dass wir groß drüber reden, in deinen Augen heutzutage?
Ja, es gibt eine relativ simple mechanische Hilfe, das ist die sogenannte Vakuumpumpe. Die erzeugt elektronisch einen Sog, der dazu führt, dass Blut in den Penis einströmt. Das kommt dann also in der Regel nahezu immer, wobei es in der Medizin immer und nie eigentlich nicht gibt, aber in diesem Falle nahezu immer zur Erektion. Und der Abstrom des Blutes wird verhindert, indem nach Erreichen der Erektion ein Gummiring über den Penis gestreift wird, der den Abfluss verhindert. Und das führt durchaus zu brauchbaren Erektionen, die auch zum erfolgreichen Geschlechtsverkehr führen können. Gibt zwei Nachteile, die man auch offen ansprechen muss. Das ist natürlich etwas, was mit dem Partner, der Partnerin besprochen werden muss. Man kann da nicht einfach im Schlafzimmer mit der Vakuumpumpe auftauchen und sagen, ich habe da was Neues, das wollen wir mal ausprobieren, sondern das sollte man in Ruhe besprechen, damit es auch eine Akzeptanz findet. Und man muss wissen, dass manchmal die Ejakulation dann retrograd, also zurück in die Blase geht. Das hat aber in Bezug auf den Orgasmus nicht unbedingt einen Nachteil. Ganz wichtig finde ich, wenn ich mit einem Betroffenen über eine Vakuumpumpe spreche, dann kann ich nicht so abstrakt darüber reden, sondern dann sollte ich ihm mal die Bilder zeigen. Da gibt's ja gute Bilder, wie die angewendet wird, wie das aussieht. Und ich sollte so eine Vakuumpumpe dann auch verschreiben und ihm die Adresse sagen, wo er die bekommt. Denn sonst bleibt's bei der abstrakten Schilderung und das wird auch nichts.
Ja, finde ich auch sehr einsichtig, dass man da sowohl als Paar, als auch eben dann mit dem Arzt oder der Ärztin da genau drüber sprechen sollte. Jetzt sind das ja alles Medikamente oder eben diese Pumpe. Kann sich denn eine erektile Dysfunktion auch, sagen wir mal, bessern, indem sich die Blutzuckereinstellung bessert oder indem Gewicht abgenommen wird? Also was man so als Lebensstiländerung vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen könnte?
Nicole, bevor ich dir die Frage beantworte, vielleicht noch eine Sache, die auch noch in die Richtung mechanische Erektionshilfe geht. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Penisimplantate. Die funktionieren heute mittlerweile sehr gut, hydraulisch. Aber da geht's darum, da brauche ich wirklich ein Zentrum, was darauf spezialisiert ist, was sowas oft macht, was eine gute Aufklärung macht, wie das Ganze funktioniert. Und man muss auch wissen, dass nach der Implantation das nicht am nächsten Tag gebrauchsfertig ist, sondern dass es einheilen muss. Und es dauert also einige Wochen, bevor das richtig funktioniert. Aber dann funktioniert's sehr gut. Voraussetzung, ein Zentrum mit großer Erfahrung. So, jetzt komme ich zu deiner Frage. Also es gibt natürlich viele Dinge, die die Erektion negativ beeinflussen. Dazu zählen hoher Blutdruck, dazu zählt Übergewicht, dazu zählt Inaktivität. Das bringt schon was, wenn man da was optimiert. Natürlich bringt eine gute Glukoseeinstellung auch was. Und es gibt mittlerweile sogar Digas, die diesen Prozess stimulieren und begleiten und die Motivation dazu liefern. Aber ich glaube, alleine nur mit Lebensstiländerungen wird man eine schwere erektile Dysfunktion nicht unbedingt bessern können, sondern das ist das Zusammenspiel aus Medikamenten, Lebensstiländerung und wahrscheinlich auch psychologischen Faktoren.
Werbung. Neu ab Oktober 24. Der Diabetes-Anker ist die neue zentrale Anlaufstelle für alle Menschen mit Diabetes. Wir haben spannende Inhalte im Web und im Magazin, in Podcasts und Videos. Highlight ist der direkte Austausch mit der Community online und bei Live-Events. Schauen Sie vorbei und lichten Sie mit uns den Anker auf diabetes-anker.de.
Nun hast du vorher schon zu uns gesagt, aufgrund auch dieses schwierigen Themas gibt es nicht so viele Zahlen dazu, wie viele Menschen betroffen sind, zum Beispiel in Deutschland. Aber vielleicht einfach mal aus deiner Erfahrung, wie vielen Menschen könnt ihr denn helfen, indem ihr das Thema ansprecht und irgendwelche Dinge mit ihnen macht?
Also ich glaube, wir können ganz vielen Menschen, die das wirklich wollen, helfen, wenn sie es denn ansprechen. Es ist aber oft auch so, dass Betroffene für sich entscheiden, ich will es jetzt nicht resignieren nennen und sagen, das war mal, das funktioniert nicht mehr, das stresst mich nur. Meine Partnerin, mein Partner ist auch nicht mega unglücklich. Ich will das Thema gar nicht ansprechen. Deswegen muss man ein Konzept dafür haben. Da können wir vielleicht ja auch nochmal drüber sprechen.
Ja, also das eine ist ja, dass Patienten sich nicht so recht trauen, das Thema anzusprechen oder wie du eben gesagt hast, vielleicht auch kein Interesse haben. Aber es gibt ja durchaus auch Hürden für Ärztinnen und Ärzte, das Thema anzusprechen. Was ist dir denn da so begegnet oder was kann man sagen, was hindert deine Kolleginnen und Kollegen vielleicht dran, da mal nachzufragen?
Ich glaube, es gibt genügend Wissen im Ärztebereich. Ich spreche jetzt mal von meinen Kolleginnen und Kollegen in der Gynäkologie oder in der Urologie. Die kennen sich mit dieser Problematik sicherlich gut aus. Bei den Diabetologen, denke ich, ist das Wissen auch vorhanden. Aber das Hauptproblem ist eben der Zeitfaktor und das fehlende Setting. Ja, also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommt eine Patientin zu mir, die ich viele Jahre kenne, die ich gut betreue und jetzt plötzlich am Ende der Sprechstunde, so nach 20 Minuten oder je nachdem, wie viel Zeit ich habe, frage ich sie dann noch, wie sieht's denn aus mit Sexualfunktionsstörungen? Ist da alles noch so, wie sie sich das wünschen? Das ist zum einen vielleicht blöd, weil der Patient gar nicht damit rechnet. Und vielleicht freut er sich aber auch drüber und sagt, das ist super, dass Sie mich ansprechen. Da habe ich ganz viele Probleme. Ja, dann ist die Sprechstunde um. Also das sind, glaube ich, die Hauptschwierigkeiten, dass man das nicht gut koordiniert und nicht plant.
Ihr habt ja in eurem Diabeteszentrum, in der Diabetesklinik Bad Mergentheim, ein besonderes Vorgehen entwickelt, wenn es um Sexualstörungen bei Diabetes jetzt konkret geht. Kannst du uns kurz schildern, wie das bei euch abläuft?
Bei uns bekommen alle Patienten einen Fragebogen und darin wird gefragt, da wird beschrieben, es gibt Sexualfunktionsstörungen, haben Sie damit ein Problem? Und wenn derjenige ankreuzt, ja, lautet die nächste Frage, möchten Sie mehr darüber wissen? Und wenn er dann ankreuzt, ja, dann hat es zur Folge, dass die Frauen zunächst mal in die Frauenrunde kommen und die Männer in die Männerrunde, wo die Information über die Art der Sexualfunktionsstörungen und was man therapeutisch tun kann, beschrieben wird. Und im Anschluss daran kann jeder noch einmal wählen, sagen, ich möchte mehr darüber wissen und auch, ich wünsche auch eine Behandlung. Und dann kriegt er einen Termin bei der Ärztin oder beim Arzt, wo dann die weiteren Schritte geplant werden. Und das ist dann ein individueller Termin, nicht in der Gruppe. Aber ich glaube, es ist am Anfang ganz gut, sogar in der Gruppe zu sein. Da entwickeln sich oft interessante Gespräche und ja, bei 4000 Patienten muss man das natürlich auch ein bisschen ökonomisch gestalten und da hilft für den Anfang durchaus eine Gruppe und später dann aber der individuelle Termin.
Und wenn du sagst Männerrunden und Frauenrunden, wer sitzt denn an Therapeutin oder Therapeutin dabei in der Runde? Ist das eine Beraterin oder ist das ein Psychologe oder ist das ein Arzt oder eine Ärztin?
Also es ist immer das gleiche Geschlecht. Das heißt, es ist entweder eine Diabetesberaterin oder eine Psychologin. oder halt eben ein Arzt oder ein Psychologe, je nachdem, ob es die Männerrunde oder die Frauenrunde ist. Das hat sich ganz gut bewährt.
Und ist ja auch nochmal ein starker Hinweis darauf, dass psychische Faktoren eine große Rolle spielen. Ist ja jetzt auch schon öfter angeklungen. Welche Rolle spielt denn die Psyche bei Sexualstörungen allgemein? Und welches Wechselspiel gibt es da vielleicht auch mit körperlichen Ursachen?
Ja, das eine ist natürlich das Selbstbild, dass viele Menschen im Laufe des Alterns sich nicht mehr attraktiv finden, sich nicht mehr begehrenswert finden, das vielleicht auch selten hören, dass sie noch begehrenswert sind von langjährigen Partnern, dass das Ganze so ein bisschen einschläft. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, der betrifft dann mehr Männer, die, wenn es zu Sexualfunktionsstörungen im Sinne einer erektilen Dysfunktion kommt, sich in ihrem Selbstbild als der starke Mann eingeschränkt fühlen, sich damit dann natürlich unter Stress setzen, sagen, beim nächsten Mal muss das aber klappen. Und dieser Teufelskreis, der sich dann entwickelt, der führt dann oft zum Versagen und mündet in der Inaktivität. Und bei Frauen ist es ähnlich. Oft ist es ja, sind es ja die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr durch fehlende Scheidenfeuchtigkeit. Oft ist es der hormonell bedingte Libidomangel, der das, was eigentlich Geschlechtsverkehr oder sexuelle Handlungen machen soll, nämlich angenehm zu sein und Freude zu bereiten, das vermiesen. Und diese Komponenten kann man natürlich beeinflussen, aber man muss sie auch erstmal identifizieren und das heißt, man muss sie ansprechen.
Also wird dann bei euch in diesen Gruppen oder dann auch vielleicht in den individuellen Terminen auch nach den Ursachen geforscht auf verschiedenen Ebenen?
Genau. Und es gibt ja auch in jederlei Hinsicht Möglichkeiten für beide Geschlechter. Wobei bei Frauen es immer ganz wichtig ist, dass man eine gynäkologische Mituntersuchung durchführt, um beispielsweise hormonelle Störungen für eine Scheidentrockenheit auszuschließen und dann mit einer speziellen hormonhaltigen Creme vielleicht zu behandeln. Bevor man sagt, kauft ihr einfach mal in der nächsten Drogerie eine Gleitcreme, das ist natürlich viel zu wenig und nicht adäquat in der Situation.
Jetzt habt ihr gerade über den Teufelskreis gesprochen. Gibt es denn, Thomas, nach deiner Erfahrung auch eine Spirale, die nach oben gehen kann? Also jemand, der was ändert an seinem Problem, vielleicht auch mit Medikation, aber dann auch ohne Medikation wieder zu einer Erektion kommt und das Thema dann wieder mit Freude und Spaß ohne Medikamente im Alltag haben kann?
Ja, das erleben wir durchaus. Ich empfehle an der Stelle dann zum Beispiel die Dosis zu reduzieren. Ja, wenn man zunächst mit Medikamenten beginnt, empfehle ich immer erstmal die höchste Dosis zu beginnen, gerade wenn es schon seit längerem Probleme gab. Und wenn das gut funktioniert, dann kann man die Dosis reduzieren und manche kommen mit ganz, ganz wenig dieser PDE5-Hämmer aus und sind damit sehr zufrieden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Schwerwiegende des Themas für Betroffene vielleicht von Kolleginnen und Kollegen, also deinen Kolleginnen und Kollegen, Ärztinnen und Ärzten jetzt vielleicht auch gar nicht so richtig auf dem Schirm ist oder wahrgenommen wird. Kannst du uns vielleicht nochmal eindringlich schildern, wie belastend das für Betroffene sind? Wie haben dir Männer das zum Beispiel schon mal geschildert in Gesprächen, wie das Thema Erektionsproblem ihr Leben beeinträchtigt?
Da gibt es natürlich viele Geschichten und die Geschichten unterscheiden sich immer, gerade wenn Männer unter dem Zwang stehen, erfolgreich sein zu müssen, weil sie eben Partner haben, die das einfordern. Da nimmt der Druck dann ja noch wirklich dramatisch zu. Bei vielen anderen ist es einfach so eine zunehmende Resignation. Ach, lass mal, das ist mir nicht mehr so wichtig. Da geht man natürlich auch nicht hin und sagt, na, ist doch schon wichtig, sollten vielleicht mal überlegen, ob wir nicht das nochmal probieren. Oft sind es auch die Partnerschaftsprobleme, dass sich die Partner daran gewöhnt haben, dass Sexualfunktion eben kein Thema mehr in der Partnerschaft ist. Und auch dann ist es schwierig zu sagen, ich würde es aber gerne mal wieder probieren, obwohl wir in unserer Partnerschaft das vielleicht schon seit längerem nicht mehr praktiziert haben. Das ist dann der Punkt, wo man auch den Partner mit ins Boot holen sollte. Ja? Also ein extremes Beispiel, was ich mal erlebt habe, persönlich nicht, sondern es hat mir ein Kollege, der sehr erfolgreich Penisimplantate operiert, der hat gesagt, das hat der Mann quasi als Überraschung für seine Frau machen lassen und kam dann glückstrahlend nach einiger Zeit und hat gesagt, es geht wieder. Und die Frau hat gesagt, lass das ausbauen. Also das sind dann so Dinge, so darf es nicht laufen, sondern diese Dinge muss man sehr ernsthaft und vermutlich auch immer unter Einbeziehung der Partner besprechen.
Nun seid ihr in Bad Mergentheim ja traditionell, ich würde fast sagen als Vorreiter, ein Zentrum mit vielen Psychologen, auch schon seit Jahrzehnten im Team. Wann sollte man denn bei diesem Thema Psychologinnen oder Psychologen dazuziehen? Immer?
Also Psychologen sind in unserem Team immer willkommene und wichtige Partner, weil sie auch gerade was Gesprächsführung anbelangt, zum Beispiel in diesen Männer- und Frauenrunden mit sehr viel Feingefühl daran gehen. Und das ist schon hilfreich. Ich würde es jetzt nicht so sehen, dass wenn man im ärztlichen Gespräch ein Problem ausmacht, dass man sagt, dann reden Sie erstmal mit unseren Psychologen darüber. Ich glaube, dafür ist die Situation zu klar, was jetzt erfolgen sollte. Natürlich gibt es Sondersituationen, wo jemand eigentlich gar keinen Grund für eine erektile Dysfunktion hat. Beispielsweise, wenn er erst seit 2 Jahren Diabetes hat, keine Folgeschäden, aber Probleme. Da mag es vielleicht hilfreich sein, dass die Psychologen erfolgreicher in der Gesprächsführung sind, um das Problem zu beheben, als jetzt ein Arzt. Aber das sind, glaube ich, so Situationen, die muss man individuell beurteilen.
Jetzt ging es ja viel um Männer, so ein bisschen auch schon um Frauen, und vielleicht sollten wir auch noch mal eine extra Folge zu dem Thema machen, wo die Frauen im Mittelpunkt stehen, aber so ganz vergessen wollen wir sie ja heute nicht, schon aus paritätischen Gründen. Was können denn bei Frauen Sexualstörungen sein, die mit dem Diabetes zusammenhängen? Das ist ja schon ein bisschen was angeklungen.
Also bei Frauen ist das in erster Linie der Libido-Verlust, also der Verlust der Freude an sexuellen Handlungen. Es sind dann die Lokalprobleme, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, zum Beispiel durch Scheidentrockenheit. Es gibt auch Erkrankungen der Vagina, die man gynäkologisch therapieren muss, die auch den Geschlechtsverkehr sehr stark erschweren. Und es sind die Infektionen, und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja doch jetzt sehr häufig Medikamente einsetzen, die zu einer Glukoseausscheidung über die Nieren führt. Und das bedeutet, wir haben im Bereich des Urogenitalsystems ein zuckerhaltiges Milieu, ähnlich wie bei einem nicht kontrollierten Diabetes. Und dieser permanente zuckerhaltige Urin kann natürlich Infektionen durch Pilze oder andere Erreger begünstigen. Und das macht dann auch wiederum Probleme. Das ist dann auch etwas, was sogar in der Hand des Diabetologen gut aufgehoben ist, ob man da nicht die Therapie dann anpasst und wirklich schaut, brauche ich diese Medikamente, weil sie einen schützenden Effekt aufs Herz-Kreislauf-System haben, oder habe ich Alternativen? Also ein Grund mehr, gerade auch als Frau zu sagen, ich habe da ein Problem, wie können wir das lösen?
Und hat man dann bei Frauen auch diesen Zusammenhang mit, dass solche Probleme eben auch ein Vorbote sind für Herzprobleme? Also gibt es da diesen Zusammenhang auch, wie er ja bei Männern recht gut bekannt ist?
Ich würde mal sagen, ja, weil die Ursachen sind ja vergleichbar, also der langjährig zu hohe Glukosespiegel im Blut, die lange Diabetesdauer. Ich glaube, das geht bei Frauen genau wie bei Männern in die gleiche Richtung, obwohl es hormonelle Unterschiede bei Männern und Frauen gibt. Das wissen wir ja, dass Frauen, solange sie jünger sind und noch nicht in der Menopause waren, seltene Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Der Diabetes macht das ein Stück weit zunichte, wenn er nicht gut kontrolliert ist. Aber nach der Menopause, würde ich sagen, ist es sehr ähnlich zu dem Risiko, das bei Männern besteht.
Und was man, glaube ich, ja noch schlechter bei Frauen sagen kann, ist, wie oft das vorkommt, ne? Da gibt es, glaube ich, wenig Zahlen, kann das sein, dass man das einschätzen könnte?
Es gibt schon Zahlen, aber die sind alt und nicht sehr zuverlässig. Wer erhebt auch solche Zahlen? Und vor allen Dingen, wo werden sie erhoben? Also beim Diabetologen eher nicht. Das wird ja auch nicht abgefragt. Zum Beispiel im Gesundheitspass Diabetes, wo es um Folgeschäden geht. Dann müsste man nachhaken bei Urologen oder Gynäkologen. Aber das ist so ein Graubereich, wo es, glaube ich, keine verlässlichen Zahlen gibt. Aber es reicht ja auch zu wissen, dass es die Problematik gibt und dass man sich darum kümmern sollte.
Nun hast du ja einige Symptome bei Frauen beschrieben, Thomas. Für welche dieser Symptome gibt es Therapiemöglichkeiten bei Frauen? Also du hast ja verschiedene Dinge genannt, die auch mit Medikation zusammenhängen können, aber auch Libidoverlust.
Das ist eine klassische Frage, die in die Hand eigentlich des gynäkologischen Endokrinologen oder der Frauenärztin, Frauenarzt gehört. Das heißt, im ersten Schritt muss man natürlich Infektionen ausschließen. Die banalen Infektionen, die man schon anhand der Symptomatik erkennt, würde ja sogar der Diabetologe erkennen und abstellen können, indem er beispielsweise einen Harnwegsinfekt behandelt oder die Medikation ändert. Ansonsten sollte beim Frauenarzt überprüft werden, ist das ein Hormonmangel, der so symptomatisch ist, dass ich den durch eine Hormonersatztherapie behebe, was ja auch Einfluss dann auf das Scheidenmilieu hat. Gehe ich da mit Cremes vor, die Hormone enthalten, substituiere ich Hormone beispielsweise in leichter Form über eine Creme, die über die Haut gegeben wird und bessere dadurch die Symptomatik. Und wenn das alles geklärt ist und es bleibt dann wirklich nur noch die fehlende Lubrikation, also die Scheidentrockenheit übrig, dann helfen eben auch Gleitgele, die man frei verfügbar kaufen kann im einschlägigen Drogeriefachhandel zum Beispiel.
Wie gehen nach deiner Erfahrung Frauen um mit sexuellen Störungen im Vergleich zu Männern? Ich meine, bei Frauen zeigt sich das Thema halt auch zum Teil anders als bei Männern. Was hast du an Erfahrungen?
Ich muss sagen, ich behandle relativ wenig Frauen deswegen, weil in der Regel haben Frauen auch nicht, sagen wir mal so, oder Frauen haben eher die Hemmung, sowas mit dem Diabetologen, der dann auch noch männlich ist, zu besprechen. Ich glaube, die laden diese Probleme eher beim Gynäkologen ab oder erfolgen dem Rat, zum Beispiel von mir, das mit dem Frauenarzt zu besprechen. So gesehen kann ich dazu jetzt nicht so viel zu sagen, aber die Idee von der Nicole war sicherlich gut, mal bei einem nächsten Podcast jemanden aus der Frauenrunde von uns dazu zu holen. Und die kann dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr erzählen als ich.
Ja, weiten wir mal noch ein bisschen den Blick und ich frage mal nach der Versorgung, die in Deutschland angeboten wird von sexuellen Funktionsstörungen. Ist die zufriedenstellend? Kann man da noch was ausbauen? Wie ist da die Lage?
Ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten, was zu tun. Dann folgt fast der Spruch eines Sportartikelherstellers, just do it, ja, einfach machen. Als Betroffener sich trauen, das anzusprechen und Hilfe einzufordern und als Behandler sich offen damit zu beschäftigen und sagen, da kann man was machen. Wir müssen nur in Ruhe drüber reden und vielleicht einen neuen Termin ausmachen, aber dann sollte da auch eine adäquate Hilfe folgen. Also ich sehe nicht so das Thema Versorgungsprobleme, sondern ich sehe das Problem eher sich trauen und einfach zu machen.
Nun ist ja die Diabetologie ein sehr technologieaffiner Bereich und du selbst, Thomas, bist auch natürlich einer derjenigen, die sich sehr früh mit Diagnostika und mit Sensoren und mit dem Ganzen beschäftigt haben. Könnten denn neue Formen der Versorgung, du hast vorher auch schon mal ganz kurz genannt, wie Digas helfen, wenn wir schon eine Versorgungslücke haben, ist doch vielleicht besser überhaupt mit einem Format auch zu kommunizieren als gar nicht?
Das finde ich ist ein sehr, sehr guter Ansatz, weil eine DIGA begleitet ja den Patienten für einen längeren Zeitraum und schenkt ihm die Zeit, die ihm vielleicht so im ärztlichen Gespräch fehlen mag. Dazu geben DIGAs sehr viele Informationen an den Patienten weiter, ein paar Empfehlungen, die man umsetzen kann. Man kann mit den DIGAs dann auch den einen oder anderen Erfolg feiern, beispielsweise in Bezug auf Blutdruck oder auf Gewichtsreduktion, was dann wiederum auch einen positiven Einfluss auf die Sexualfunktion haben kann. Also eine spezifische DIGA, die es ja mittlerweile auch gibt, halte ich für einen sehr, sehr guten Ansatz. Natürlich muss man das an einer Vielzahl von Patienten ausprobieren, aber ich bin da guter Hoffnung, dass das eine wertvolle Ergänzung ist zu dem, was wir aktuell unseren Patienten anbieten können.
Wir nehmen natürlich manche dieser Informationen, die du uns heute gegeben hast, in die Shownotes, wie weit wir da gehen können, ob du vielleicht auch aus dem Diabeteszentrum Mergentheim von eurer Gesprächsrunde uns da vielleicht irgendwas zur Verfügung stellen kannst. Es lohnt sich auf jeden Fall, in die Shownotes zu schauen. Wir verlinken da heute einige der Informationen. Thomas, zum Abschluss noch, zum heutigen Thema. Gab es denn mal ein Vorkommnis eines der Gespräche, eine Situation mit einem Patienten vielleicht, die dir ganz besonders in Erinnerung ist zu diesem, in Klammer, Tabu-Thema, das dir heute immer noch sehr präsent ist, woran du auch immer mal denken musst?
Da gibt es wirklich ein Ereignis, das liegt schon sehr, sehr lange zurück. Das war noch in meiner Zeit an der Frankfurter Uniklinik. Und damals war Viagra gerade auf den Markt gekommen. Und das war, weil es ja selbst bezahlt werden muss, teuer. Und dann sagte zu mir ein Patient, er hätte jetzt einen Weg gefunden, wie er, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie hoch der Preis war, wie er die einmalige Gabe von Viagra auf 5 € oder D-Mark, das weiß ich nicht mehr, reduzieren könnte. Dann habe ich gesagt, ja, wie machen Sie das denn? Dann hat er gesagt, ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Tablette in 8 Teile zu teilen. Und habe ich gesagt, funktioniert das? Und er hat gesagt, das funktioniert wunderbar. Und das zeigt natürlich auch ein Stück weit, da spielt die Psyche eine große Rolle. Und einfach dieses Backup zu haben, heute wird das funktionieren, weil ich habe Viagra dabei, so war damals sicherlich die Denkart, hat ihm so viel Unterstützung gegeben, dass es funktioniert hat. Und dann ist das ja auch völlig in Ordnung.
Nach meiner Erinnerung gab es mal eine Pressekonferenz, das war beim Urologenkongress in Hamburg damals, als Viagra neu war. Und da wurde erzählt, dass es in, ich weiß nicht, ob es in irgendeinem arabischen Staat bei einer Pressekonferenz damals die blauen Pillen auch rumgegeben worden sind und am Schluss waren von den 5 Exemplaren nur noch 1 übrig. Also die Journalisten haben die Dinger geklaut damals, ja. Also es war natürlich eine heiße Phase. Es ist hochinteressant, was du da erzählst, ja.
So ein paar Anekdoten mehr könnte ich mir noch sehr gern anhören, aber ja, ich glaube, wir sind am Ende unseres Gesprächs für heute angekommen und ich bedanke mich sehr, lieber Thomas, für das Gespräch und die interessanten Informationen.
Ja, auf bald beim Diabetes-Anker.
Ganz genau, dazu auch in den Shownotes vielleicht der eine oder andere Link, Thomas. Auch von mir dann herzlichen Dank und bis bald, mein Lieber.
Tschüss zusammen.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romalis, Nils Kreff und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald sagen Nicole Finkenauer
und Günter Nuber.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We care for media solutions.